Also das war für mich am Ende, dachte ich mir, ist es für mich einfacher gewesen, unten den Krieg zu ertragen, die Bomben zu ertragen, oder ist das schwerer für mich, die Berichterstattung hier zu ertragen, die die Palästinenser in Gaza komplett entmenschlicht hat?
Hallo und willkommen zurück zu Parallelwelt Palästina. Heute wie immer mit mir, Lena, und wie immer auch mit dem Studio ist Michael.
Hallo.
Und wir haben heute nochmal eine besondere Folge für euch ausgedacht. Und heute mit zu Gast sind nämlich ein Palästinenser und eine Palästinenserin, das ist Iman und Abed. Und die sind haben beide Familie in Gaza und waren auch in Gaza. Iman ist eine Deutsch-Palästinenserin mit Familie in Gaza und studiert gerade Chemieingenieurwesen. Also ihre Geschichte wurde auch schon im Stern veröffentlicht. Und Abed ist in Berlin groß geworden. Seine Familie kommt hauptsächlich aus dem Gazastreifen und er war auch die ersten 34 Tage nach dem 7. Oktober dort. Seine Beiträge, aber das verlinke ich euch nochmal in die Shownotes, wie immer. Könnt ihr auch bei RTL nachschauen, Arte, das Erste, und es gibt noch andere kleine Beiträge. Michael und ich sind wirklich froh, dass ihr heute zu Gast seid, Iman und Abed. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz sagen, wie es euch gerade geht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung. Es ist in diesen Tagen nicht leicht zu sagen, wie es einem geht, weil irgendwie doch das Leben hier, der Alltag vorangehen muss, vor allem für mich, nachdem ich selbst in Gaza gewesen bin und den Krieg selbst miterlebt habe. Auf der anderen Seite will man die Connection nicht verlieren, man will die Verbindung nicht verlieren zu seinen Verwandten, aber jedes Mal, wenn man mit jemandem spricht, hat man Angst mit einer noch schlechteren Nachricht verlassen zu werden und dann wieder irgendwie so, ja, dass man wieder so in ein Loch fällt, ne? Weil man immer wieder aufs Neue hört, dass noch mehr Menschen getötet worden sind, noch mehr Sachen passiert sind. Und das ist leider, egal wie oft man das durchmacht, es ist jedes Mal schwer zu ertragen.
Hallo, danke, dass ich heute bei euch bin. Ehrlich gesagt fühle ich mich gelähmt. Also ich bin nicht in der Lage, etwas zu tun. Meine Sorgen im Moment sind, dass meine Familie das nächste Ziel sein könnte. Ich gucke immer Nachrichten, ich gucke mir die Videos an, versuche auch meine Familie anzurufen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber es ist so wie ein zweigeteiltes Leben und ich muss hier leben. Aber mein Herz ist noch in Gaza und bei meiner Familie. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich konstant betäubt bin. Ich normalerweise trauert man bei uns 3 Tage, aber jetzt trauert man täglich.
Wollt ihr vielleicht noch mal kurz als Hintergrund sagen, wer von eurer Familie denn gerade in Gaza ist und wo die gerade sind?
Also bei mir ist es fast die gesamte Familie, also erweiterte Familie jetzt, meine Kernfamilie, meine Eltern und meine Brüder, Schwestern sind hier. Ich war mit meiner Mutter gemeinsam in Gaza, aber fast alle meine Tanten, Onkel, Verwandte, Cousinen, Cousins sind eigentlich alle in Gaza. Und aufgrund der ganzen sogenannten Evakuierungen mussten fast alle in den äußersten Süden flüchten. Und aufgrund dessen, dass es auch kaum einen Ort gibt, wo die Leute hin können, ist meine ganze Familie jetzt an einem Ort gefärscht. Und dementsprechend heißt, wenn ihr Haus bombardiert werden sollte, was hoffentlich nicht passiert, dann wäre der Großteil der Familie einfach weg.
Ja, also meine Eltern, Geschwister, ich habe zwei Cousins, die hier leben in Deutschland. Der Rest ist komplett in Gaza. Also meine Großeltern, Onkel, Tanten, mütterlicher und väterlicherseits. Ja, Cousinen, Cousins, also wirklich alle. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die jetzt gerade sind. Das letzte war, dass die in Rafah sind. Danach haben wir den Kontakt verloren.
Was heißt denn eigentlich gerade Kontakt halten bei euch? Also wie können wir uns das vorstellen, dass man gerade mit der Familie dort Kontakt hält? Weil es gab immer wieder Blackouts, also Internet-Blackouts, die Elektrizität ist ja abgekapselt. Das heißt, wie laden die Leute ihr Handy? Wie bekommen sie überhaupt Netz? Ich meine, ich selber habe eine eSIM-Karte weitergeschickt, aber wie sieht es denn bei euch aus und wie oft könnt ihr denn überhaupt Kontakt halten gerade?
Passiert eigentlich immer per Zufall. Also, wenn jemand anruft, dann weiß ich, dass er gerade Netz hat, dann gehe ich direkt ran. Also, ich kann da nicht irgendwie sagen, zu der und der Zeit rufe ich jemanden an, weil das Netz funktioniert meistens gar nicht. Also, dieses Blackout hab ich selber erlebt in Gaza, als ich in Gaza war. Von einem Moment zum anderen funktionierte gar nichts mehr. Also, man war zurückversetzt wie in der Zeit vor der Telekommunikation. Und dann ging es auf einmal nach ein paar Stunden, manchmal nach ein paar Tagen. Also manchmal ging es wirklich tagelang, dass man niemanden anrufen konnte. Manchmal funktioniert die Telekommunikation an bestimmten Orten nicht, hingegen funktioniert sie an anderen Orten, weil die Infrastruktur da vielleicht ein bisschen gegeben ist. Hingegen telefoniere ich jetzt gerade nur übers Internet. Also normale Telekommunikation funktioniert meistens nicht. Internet funktioniert da eher, wenn es vorhanden ist. Und die Leute laden ihre Handys vor allem in Schulen auf oder in UN-Gebäude, in Verwaltungsgebäude. Dort gibt es Solarstrom, da gehen die Leute hin. Und das Handy aufzuladen ist eine richtige Aufgabe. Also Wasser zu holen ist eine Aufgabe, die mehrere Stunden dauert. Nach Essen zu suchen oder nach Mehl zu suchen oder nach Brot zu suchen. Wenn es überhaupt vorhanden ist, ist es auch eine Aufgabe, die mehrere Stunden dauert. Genauso das Handy laden. Da geht man zu einem Ort, ja, wo es Solarstrom gibt. Und dann sammelt jemand von der Familie die Handys ein, lädt die Handys auf und genau. Also da ist es nicht einfach damit getan, dass man zur nächsten Steckdose geht. Seit dem dritten Tag des Krieges hatten wir zum Beispiel keinen Strom mehr. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch Gas. Wir hatten einen Motor. Ein Benzinmotor, der Strom erzeugt, den haben wir auf Gas umgebaut, weil wir Gas hatten. Und dann haben wir den 1, 2 Stunden am Tag angemacht und zu dem Zeitpunkt so unsere Handys geladen. Allerdings war das jetzt frühest im Krieg, als wir noch quasi in einem Haus waren. Jetzt lebt ein sehr, sehr großer Teil meiner Familie in Zelten oder komplett gefärscht in einem Haus.
Ja, es ist schwierig, den Kontakt zu meiner Familie aufrechtzuerhalten, da, wie Herbert sagt, das Internet in Gaza ständig ausfällt und die Verbindung zum Telefonieren sehr schlecht ist, also zu schlecht ist. Es sind auch immer knappe Dialoge, kurze Lebenszeichen, sowas wie Salam, Onkel, wie geht's dir? Und dann warte ich immer Tage, wochenlang auf eine Nachricht. Und was mich halt verrückt macht, wenn ich über WhatsApp schreibe, wenn da ja nur ein Haken ist, dann warte ich immer auf den zweiten blauen Haken und dann weiß ich, ja, dass die Nachricht auch wirklich angekommen ist. Das ist wirklich so, als würde mir dann jedes Mal ein Stein von Herzen fallen.
Wie ihr erzählt, ist es gerade eine wirklich extreme Situation da für die Menschen, die noch da sind und die noch am Leben sind und dass die stundenlang damit verbringen müssen, Lebensnotwendigkeiten einzusammeln und Strom zu bekommen. Mich würde interessieren, ob von dem, was ihr so mitbekommt von den Leuten, mit denen ihr in Kontakt seid da, ob noch irgendwas wie ein Alltag noch übrig ist oder ob das jetzt, weil das klingt jetzt wie so eine Situation, wo die Menschen wirklich nur noch damit beschäftigt sind, zu überleben. Ist das so?
Tatsächlich ist ein Alltag gar nicht möglich. Ich würde sagen, im Krieg 2014 haben sie mir zum Beispiel gesagt, dass es viele Feuerpausen gab und dass Leute tatsächlich gearbeitet hatten. und dass sie durch die Stadt gingen und punktuell Angriffe stattgefunden haben. Dieser Krieg ist kein Krieg, das ist pure Zerstörung. Also egal, wo man hingeht, man steht unter Gefahr. Meine Cousine war vor ihrem Haus und wurde von einer Drohne angegriffen. Sie und ihre Familie, sie und ihr Mann und ihre Kinder wurden getötet, während sie vor ihrem Haus gewesen sind. Geschweige dessen, wenn man versucht, irgendwie nachts rauszugehen, das kann man komplett vergessen. Also das Leben spielt sich nur am Tag ab. Nachts ist alles Todeszone, mehr oder weniger. Und umso näher die israelischen Soldaten kamen, umso weniger konnte man sich in der Stadt bewegen. Wir sehen jetzt auch mittlerweile viele Videos von Kindern, von Frauen, von Menschen, die auf der Straße irgendwie zum Einkaufen gegangen sind und von Sniper erschossen worden sind. Und in der Zeit, wo ich da war, hat es angefangen. Da hat es angefangen, dass Leute sagen, geh nicht dahin, geh nicht dahin, da hat sich ein Sniper verschanzt, da ist dies, da ist jenes. Und die Menge an Bombardierungen ist so frequentiert, dass es den ganzen Alltag bestimmt. Also manche haben mich gefragt bei meinen Videos, die ich auf Instagram gemacht habe, ob ich den Zeitpunkt ausgesucht habe. Aber ich habe nichts ausgesucht tatsächlich. Es war einfach so krass frequentiert, dass man sehr, sehr oft, wenn ich etwas aufgenommen habe, Bombardierung gehört hat. Und es ist halt einfach keine Infrastruktur da, wenn man sich von einem Ort zum anderen bewegen will. Mittlerweile benutzen die Leute Esel als Transportmittel oder sie müssen stundenlang irgendwo hinlaufen. Die Leute können sich das nicht leisten, das wenige Benzin, was es gibt, was auf dem Schwarzmarkt zu kaufen ist, das können sie sich nicht leisten. Keiner kann sich leisten, irgendwo hinzufahren. Dementsprechend besteht der Alltag auch wirklich nur daraus, irgendwie den Lebensunterhalt zu sichern und so sich um alltägliche Dinge zu kümmern, die zum Überleben notwendig sind.
Ja, genau. Also in früheren Kriegen gab es ja auch noch Orte, die sicher waren. Ich weiß noch 2014, als wir in Gaza waren, meinte mein Papa immer zu uns, macht euch keine Sorgen, ihr seid hier sicher. Ihr seid nicht im Norden. Betlehem zum Beispiel, da hat man halt immer gehört, ja, da sollte man sich nicht aufhalten. Das ist etwas gefährlicher. Aber es hieß immer, ja, hier in Remel seid ihr sicher. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Aber jetzt sind die, also es gibt einfach keine sichere Zone. Und das macht es umso schwieriger noch.
Aber du warst ja ganz am Anfang da, als eben alles angefangen hat. Kannst du vielleicht uns erzählen, wie du vor allem den Anfang wahrgenommen hast? Weil von hier aus war sehr oft so ungewiss, was die israelische Armee jetzt tun wird. Aber wie war es denn überhaupt, dort zu sein? Und vor allem, wie ging es dir dann, wieder in ein Deutschland zu gehen, das eben nicht diese Berichterstattung hat, das eigentlich die Realität vor Ort widerspiegelt?
Also wie du schon richtig gesagt hast, es gibt viele Dinge, die über Gaza nicht bekannt sind. Vor allem Gaza wirkt wie eine Parallelwelt, die aufgrund der Belagerung, aufgrund dessen, zum Beispiel am Anfang des Krieges, hat Gallant gesagt, der Verteidigungsminister, kein Strom, kein Wasser, kein Essen, wir lassen nichts nach Gaza rein. Und das zeigt, wie abhängig Gaza von Israel ist. Also trotz dessen, dass seit 2006 oder seit 2005 keine israelischen Soldaten in Gaza sind, ist Gaza trotzdem komplett besetzt und komplett abhängig. Dementsprechend muss man versuchen, den Kontext der Leute verstehen, wie sie dort leben, um halt auch irgendwie einen Bezug herzustellen, einen richtigen Bezug. Für mich am 7. Oktober war es so, dass ich morgens zum Morgengebet in die Moschee gegangen bin, die in unserer Nachbarschaft ist. Dann bin ich zurück zu unserer Wohnung gegangen. Tatsächlich war es das allererste Mal, dass wir in dieser Wohnung wohnen konnten. Meine Mutter war bei ihrer Schwester. Ich habe mich kurz hingelegt, es war irgendwie gegen 6 Uhr und dann kurze Zeit später habe ich angefangen, Raketen zu hören. Und in dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, habe ich Ehrfurcht und Angst zugleich gehabt und innerhalb von ein paar Minuten hat mich mein Cousin angerufen, er meinte, du musst jetzt kommen, du kannst hier nicht alleine bleiben. Und die Leute in Gaza wissen normalerweise, sowas abzuschätzen, wenn eine Eskalation passiert. Sie sagen immer, ja, vorher passiert etwas, dann passiert was. Angriff gegen Angriff, dann Eskalation. Aber dieses Mal bin ich nach Gaza hingegangen und alle haben mir gesagt, du brauchst keine Angst haben, die Lage ist richtig ruhig, da passiert schon nichts, wenn du kommst. Jedenfalls hatte ich meinen Cousin abgeholt und dann sind wir im Formel-1-Rennen durch die Stadt gefahren, ja, weil es gefährlich ist im Krieg. Und kurze Zeit später sind wir zu seiner Schwester gefahren, die in nördlicheren Gebieten waren, die näher an der Grenze ist. Und dann haben wir schon Leute durch die Stadt rennen sehen, die abgehauen sind, wo wir schon auch Panzergranaten gehört haben, die auch in unserer Nähe eingeschlagen sind tatsächlich. Also es ging direkt Schlag auf Schlag. Also direkt am ersten Tag ging es Schlag auf Schlag und kurze Zeit später fingen auch die Luftangriffe tatsächlich schon an. Bezüglich der deutschen Berichterstattung, ich sag mal so, also an dem 7. Oktober selbst oder im Krieg selber, im ganzen Krieg, habe ich selber von außen sehr wenig mitbekommen. Und ich habe auch von dem Bild, was es in Deutschland gibt, wenig mitbekommen, aufgrund dessen, dass wir die meiste Zeit ja kein Internet hatten. Was ich auf jeden Fall, bevor ich irgendetwas sagen möchte, ist, Zivilisten sind keine Kriegsziele und sollten niemals, nie im Leben sollten Zivilisten irgendwie, dass man sagt, es sind Kollateralschäden, ist ja, kann man ja akzeptieren. Also wenn man auch nur ein Kind vor sich sieht oder irgendwie seine eigene Tochter oder seine eigene Schwester und dann denkt, ja, damit ich ein politisches Ziel erreiche, ist es in Ordnung, Zivilisten zu töten. Ja, und dann schaut man sich seine eigene Tochter an. Ich glaube, dann würde jeder Mensch von uns sagen, nein, nein, keine, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert und das ist auch nicht richtig. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich erst gemerkt, also wie stark die Verzerrung der Realität war. Genau als der Gegenangriff gestartet hat, haben wir ohne Ende Kinder gesehen, die ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Ich war von Zeit zu Zeit im Schifferkrankenhaus, weil unser Nachbar Dialysepatient ist. Und da habe ich nur gesehen, also vorrangig, wie Kinder eingeliefert worden sind. Neben uns ist ein Krankenhaus gewesen, wo durch einen Angriff 500 Menschen getötet wurden. Und da habe ich auch mitbekommen, dass man irgendwie in Deutschland versucht hat, eine Rechtfertigung dafür zu finden oder irgendeine Erklärung, warum das irgendwie passiert ist und warum das irgendwie passieren kann. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, also als ich das erlebt habe, dachte ich, der Krieg wird nächste Woche aufhören oder morgen aufhören oder nur noch ein paar Tage und dann wird es aufhören, weil sich die internationale Staatengemeinschaft einmischen wird und dem Massaker ein Ende setzen wird. Aber ich war zutiefst geschockt, als ich zurückgekommen bin und gesehen habe, dass man versucht, die ganze Zeit Rechtfertigung dafür zu finden, warum es in Ordnung ist, so viele Zivilisten zu töten. Also das war für mich, am Ende dachte ich mir, es ist für mich einfacher gewesen, unten den Krieg zu ertragen, die Bomben zu ertragen, oder ist das schwerer für mich, die Berichterstattung hier zu ertragen, die Palästinenser in Gaza komplett entmenschlicht hat?
Iman, du warst ja anders als Abed von Anfang an in Deutschland und hast es von hier aus alles mitbekommen. Und du musstest um deine Familie von Anfang an von hier aus bangen, aus dieser Distanz. Und hast von Anfang an die Berichterstattung in Deutschland mitbekommen. Was hat das bei dir ausgelöst? Wie waren da deine Gefühle? Und hattest du am Anfang auch vielleicht diese Hoffnung, die auch Abed beschrieben hat, dass es ja alles so krass und so schrecklich gerade ist, es muss einfach aufhören.
Ja, also das war ja an einem Samstag. Ich weiß noch ganz genau, bin aufgestanden, habe mal auf mein Handy geschaut und habe dann direkt Videos zugeschickt bekommen. Und ich war schockiert. Also ich habe es nicht geglaubt, habe nochmal ein zweites Mal mir die angeschaut, bin dann runtergegangen zu meiner Mama und habe dann direkt Jazeera geschaut. Und ja, es war tatsächlich real. Hab mir dann auch die deutsche Berichterstattung angeschaut und war sehr enttäuscht und schockiert. Also ich verurteile Gewalt gegen Zivilisten immer, egal auf welcher Seite. Aber wer erst bei dem fünften Punkt anfängt, berichtet nicht, sondern verzerrt und leugnet den täglichen Terror gegen Palästinenser, weil Israel besetzt palästinensisches Land illegal. Und allein ja, letztes Jahr wurden 248 Palästinenser getötet und darunter 40 Kinder, abgesehen vom Siedlerterror. Und darüber wird gar nicht berichtet. Und das hat mich einfach enttäuscht und traurig gemacht, weil ich mich entmenschlicht gefühlt habe.
Die Sache, die wir bei dem Podcast bisher auch über besprochen haben, war eben die Tatsache, dass das alles nicht am 7. Oktober angefangen hat, auch wenn die deutschen Medien das gerne so darstellen. Und da geht meine Frage dahingegen, wie war es denn vor dem 7. Oktober in Gaza? Weil jetzt gerade ist Gaza in den Nachrichten und man hört die Bombardierungen und es ist eigentlich wieder eine Realität, dass über Gaza nur berichtet wird, wenn Hamas irgendwas gemacht hat und Israel zurückschlägt militärisch. Ansonsten ist die ganze Unmenschlichkeit und diese ganze tägliche Gewalt, die Palästinenser in Gaza erleben oder auch in Palästina selber erleben, ist nicht bei uns in den Nachrichten. So, das ist nicht reportwürdig. Was würdet ihr denn, wenn wir das alles jetzt nicht hätten, wie würdet ihr denn über Gaza berichten? Wie würdet ihr beschreiben, wie war es denn vor dem 7. Oktober in Gaza?
Ich muss erst einmal sagen, dass für mich immer pure Verzweiflung im Raum ist und immer dieses Betäubtsein, dass man zuschauen muss, wie mittellos die Verwandten leben, wie mittellos die Palästinenser auch in der Westbank leben, alltäglich gibt es, hören wir von neuen toten Palästinensern, die erschossen worden sind an Checkpoints oder irgendwo in der Westbank erschossen worden sind. In Gaza ist halt das Leben sehr schwierig, auch an normalen Tagen. Die Menschen aus Gaza können nicht einfach wegreisen. Die meisten haben in ihrem Leben noch nie etwas anderes gesehen, außer den Gazastreifen, der an bestimmten Stellen keine 5 Kilometer breit ist und es ist wirklich erdrückend. Also in Gaza zu sein, ist echt nicht leicht. Und über 50% der Jugendlichen sind arbeitslos. Ich merke das jedes Mal, wenn ich unten bin, wie hart meine Cousins versuchen zu arbeiten, um sich irgendetwas aufzubauen. Und sie verzweifeln so stark daran, dass die Wirtschaft in Gaza ist so minimal, so klein gehalten, dass nur noch der Galgenhumor hilft. Und Tee trinken und am Abend zusammensitzen, quatschen, das Soziale, auf soziale Sachen schauen und irgendwie versuchen, sich so von der Realität abzulenken. Die Leute in Gaza sind sehr resilient, sehr stark im Umgang mit ihrer Realität. Allerdings fällt der Strom auch an normalen Tagen aus. An normalen Tagen gibt es 8 Stunden Strom. Man hat sehr, sehr stark im Alltag zu kämpfen in Gaza. Also, und das ist für uns Palästinenser an sich immer, dass wir immer nur in den Schlagzeilen sind, wenn irgendeine politische Partei oder jetzt die Hamas oder sonst etwas macht, wird immer nur über das berichtet, aber darüber, dass wir eigentlich seit jetzt über 50 Jahren an Besatzung leiden, dadurch, dass vor über 70 Jahren unsere Großeltern vertrieben worden sind, dadurch, dass wir eigentlich seitdem unter schwierigsten Bedingungen leben, das ist meistens komplett ausgeblendet. Und das ist die Ohnmacht, die wir spüren, dass es an normalen Tagen interessiert sich keiner für die Palästinenser. Es müssen Palästinenser sterben, damit sie zu Menschen werden und damit man ihnen zuhört. Aber die Realität ist, dass unter verschlossenen Augen viel mehr passiert, als wir uns vorstellen können. Also sie leiden jetzt laut im Krieg oder sogar leise, weil tatsächlich es für viele immer noch nicht interessant genug ist. Aber an Tagen ohne Krieg leiden die Leute in Gaza trotzdem. Extrem.
Trotz der Kriege und der israelischen Belagerung haben ja die Palästinenser in Gaza einen Weg gefunden, das Leben zu genießen. Ich finde, es gibt in Gaza eine Direktheit und eine Herzlichkeit gegenüber Menschen, eine ganz besondere Gastfreundschaft, wie wir sie hier in Deutschland nicht kennen. Es wird viel gelacht. Das Lachen und viel schwarzer Humor macht es möglich, unter solchen Bedingungen zu leben, zu überleben. Und mich hat es immer überrascht, wie viele Menschen ich treffe, die statt zu klagen, versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Ja, wie hast du die Menschen in Gaza gesehen, Abid?
Extrem herzlich, extrem offen. Ich muss schon fast schon weinen, wenn ich über die Leute in Resse nachdenke. Ich war mal 2 Monate am Stück in Resse Und irgendwie nach einem Monat habe ich meinen Cousins gesagt, es reicht doch mit euch, dass ihr versucht, alles zu bezahlen. Ich komme aus Deutschland, verdammt, ihr wisst, dass wir in Deutschland mehr verdienen. Dann haben sie zu mir gesagt, Abid, du bist Gast. Ich so, ich bin schon einen Monat hier, so, bis wann bin ich Gast? Sagen, du bist so lange Gast, wie du hier nicht wohnst. Und dann zum Beispiel, ja, also meistens, wenn jemand eine Freude hat oder wenn jemand irgendwie ein Ereignis hat, ein Zeugnis, ein Kind, auch Kleinigkeiten, irgendwie einen neuen Job oder sonst was, wird immer mit der Familie gefeiert. Die Familien haben einen sehr engen Draht, versammeln sich regelmäßig. Wenn man mal jemanden anruft und er irgendwie nicht ran kann oder so, kriegt man ihn spätestens am zweiten Tag ans Telefon oder man läuft sich irgendwie zufällig auf der Straße über den Weg. Also es ist extrem, extrem sozial. Und das Leben ist hart, aber die Leute hängen es nicht raus. Also sie meckern nicht die ganze Zeit. Im Gegenteil. Also sie nehmen das meistens mit Galgenhumor.
Das stimmt, die Erfahrung habe ich auch. Ich erinnere mich auch noch an Ramadan in Ressa. Es war ja so eine besondere Zeit. Ich war in den Sommerferien dort 6 Wochen lang. Und es ist wirklich, gab besonderes Essen, es gab anderes Brot, spezielle Backwaren. Man wird zum Iftar, also dem Fastenbrechen, eingeladen. Es ist so ein gesellschaftliches Ereignis, was ich hier nicht erlebe. Also nicht in dem Ausmaß. Es fing morgens an, gegen 4, 5 Uhr. Es war noch dunkel und man hörte dann draußen immer den Trommler. Das ist halt eine Tradition in Ressa. Die ziehen dann immer mit kleinen Gruppen durch die Wohnviertel und wecken die Menschen. Ja, zu dem letzten Essen vom Fastenbeginn, vor dem Aufstehen. Und das vermisse ich so sehr. Und ich weiß, dass sie dies Jahr das Erlebnis nicht haben werden. Und das tut mir so weh. Es tut so weh.
Letztes Jahr im Ramadan das allererste Mal in Gaza gewesen. Es war der schönste Ramadan, den ich hatte.
Meiner war auch der schönste, war dort.
Das ist unglaublich. Also ich werd direkt emotional. Ich kann echt nicht drüber nachdenken. Das Problem, was heißt das Problem? Also ich will jetzt auch nicht wieder die Trauerschiene schieben, aber ich saß da mit vielen, vielen Leuten, die jetzt in diesem Krieg getötet worden sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es war so ein kleines Geschenk, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Ramadan dort zu verbringen und Zeit mit Leuten zu verbringen, die ich geliebt habe und geschätzt habe. Aber auf der anderen Seite ist es für mich so, also diese Parallelwelt, also wie schnell das in Gaza geht. Einen Tag hast du Freude, einen Tag geht die Welt unter, gefühlt. Und im Ramadan ist aber wirklich in Gaza, man muss versuchen, man muss lernen, Nein zu sagen. Wenn man nicht lernt, Nein zu sagen, muss man seinen Körper in drei Teile teilen, damit man zu jeder Einladung oder zu jedem Cousin oder Cousine oder Onkel hingeht, damit man niemanden enttäuscht. Die Leute sind viel zu freigebig, also viel zu sozial, wenn es sowas gibt. Aber ja, sie versuchen immer mehr zu geben, als sie haben. Ich habe zum Beispiel, bin einmal zu meinem Onkel gegangen im Ramadan, ohne dass er mich eingeladen hat. Das war zufällig, dass ich da in der Gegend war und dass ich dann zu ihm gegangen bin. Dann habe ich gesehen, dass er Hummus isst, also Hummus mit Brot. Und das ist eigentlich so ein Frühstück oder so ein kleiner Happen. Das ist kein Essen in dem Sinne. Hummus mit Brot, Olivenöl, ein bisschen. Das hat er gegessen. Aber noch nie wurde ich zu jemandem eingeladen und habe Hummus mit Brot gegessen, sondern es waren immer große Mahlzeiten, es wurde immer aufgetischt. Immer Fleisch, immer irgendwelche Reisgerichte, immer Nachtisch, immer, also sehr, sehr viele Dinge wurden dann immer gemacht. Und ich habe halt gemerkt, dass das nicht die Regel ist. Also die Leute machen wirklich, geben von dem, was sie haben und noch mehr tatsächlich, als sie haben, um Gäste quasi, ja, ihre beste Seite zu zeigen.
Ich fürchte fast, dass das auch wieder uns auf die Trauerschiene führt, aber mich interessiert es trotzdem sehr, ob es auch so spezielle Orte gibt oder gab in Gaza, die ihr in Erinnerung habt, von denen ihr gern was erzählen möchtet?
Das Meer. Direkt. Also ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Teil des Lebens in Gaza, weil die Leute sich dort frei fühlen. Also die Einwohner, die fühlen sich einfach, also im Sommer, oh, es fällt mir gerade übel schwer, darüber zu sprechen, tut mir voll leid. Ich muss wieder von vorne anfangen. Es ist so schwierig, weil ich weiß nicht, wie das bei dir, Abed, ist, aber ich habe Angst, dass ich nie wieder dorthin kann. Es ist so, okay, 100%. Sprich jetzt darüber, aber...
Ich bin schon die ganze Zeit in Tränen, ne? Beziehungsweise ich traine auch gerade. Das Problem mit Gaza ist, dass Gaza einen immer zieht. Also immer, wenn ich Gaza verlasse, bin ich traurig. Weil man in Gaza, man findet keine Skyscraper, man findet keinen, man findet nicht viele so weltliche Dinge. Aber die Herzlichkeit der Leute in Gaza und dieses ganze Klima einfach, das macht einen so, also ich habe Angst, dass das nicht mehr existiert. Ich überlege, ich denke an diese Tage, wo wir uns alle bei meiner Tante versammelt haben, gelacht haben, geredet haben. Auch wenn es, ja, oder wo wir in einem Zimmer saßen, wo mein Cousin jahrelang keine richtige Wohnung hatte und in einem Knochenzimmer saß. Also ein Zimmer, was wirklich nur von Stein bebaut wurde, ohne Boden, ohne Fenster, ohne gar nichts. Aber trotzdem gelacht haben, unsere Tee getrunken haben und unsere Zeit genossen haben. Und oder wie wir zur Moschee gegangen sind, da gab es immer eine sehr, sehr schöne Moschee am Meer. Masjid al-Khaldi hieß das. Eine wunderschöne Moschee. Und all diese Momente, wenn man daran denkt, also viele sagen auch, ja, warum gehen die Palästinenser denn nicht einfach woanders hin? Also ich weiß nicht, allein diese Frage ist so zynisch. Manche verbinden so viel Nostalgie mit ihrem eigenen Bett oder mit ihrem eigenen Zimmer, was sie nicht verlassen können. Und man verlangt von den Leuten in Reise, ja, geht doch einfach woanders hin. Lässt doch eure, mein Cousin sagt mir, ist mir egal, ich will zurück. Einfach mein Zelt aufstellen, da wo unser Haus gewesen ist, einfach da leben. Hauptsache, ich bin wieder zurück, da wo wir vorher waren.
Habt ihr überhaupt die Zeit bisher gehabt, das zu verarbeiten, was gerade passiert? Weil irgendwie, es ist ja alles so schnell gegangen, doch über die 4 Monate. Es fühlt sich so lange an, aber es geht so schnell. Und der Genozid, der in Gaza passiert, Genozid heißt ja eben nicht nur, dass Leute sterben. Es heißt ja auch, dass eine Kultur verloren geht, dass die Zukunft zerstört wird, die man hat. Auch auf einer nicht greifbaren Ebene, dass es eben gewisse Erinnerungen nicht mehr gehen wird. Habt ihr das Gefühl, dass ihr das bisher irgendwie verarbeiten konntet?
Also ich konnte das bisher nicht verarbeiten. Ich habe Ende Oktober 19 Familienmitglieder verloren, dann Mitte November wieder 21 und ich lebe immer noch mit der Angst. Also ich hatte noch gar nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Es ist nicht nur ein Toter. Und das ist halt, es ist schwierig. Ich denke mir dann auch immer so, ja, wären das doch nur ein, zwei, würde man das verkraften, aber bei so vielen.
Also ein guter Freund von mir ist mal einfach so gestorben, also wegen natürlichen Ursachen, sehr jung, aber trotzdem. Und selbst das, also da brauchte ich ein Jahr, um das zu verarbeiten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn auf einmal so viele weg sind.
Das geht gar nicht, man kann auch gar nicht trauern. Also man ist nur noch geschockt für einen Moment und dann lebt man weiter. Wie willst du denn trauern über mittlerweile bei mir über 80 Personen im erweiterten Familienkreis? Und im engen Familienkreis über 15. Und viele Freunde, die ich kenne, also viele Leute, mit denen ich persönliche Geschichten verbinde. Wie will man denn, also die Zahlen sind einfach unvorstellbar. Und wenn man jedes Mal trauern möchte, dann sitzt man den ganzen Tag oder die ganze Woche oder den ganzen Monat nur zu Hause und heult die ganze Zeit. Uns verwehrt man zu trauern. Wir können nicht mal, oder als ich in Gaza war, sagte mein Cousin, wehe, du gehst auf eine Trauerfeier oder auf eine Beerdigung, dann bist du der Nächste, um den wir trauern. Weil die Gefahr so hoch ist, ne? Kann man nicht mal. Manche, die Leute wissen auch nicht, wo ihre Gräber sind. Die Leute wissen teilweise nicht, finden die, also die Körper sind vermisst. Mittlerweile schreiben Kinder auf ihre Hand ihren Namen, damit, wenn sie bombardiert werden, sie wiedergefunden werden. Das eine Sache ist zu sterben, die andere Sache ist, dass man nicht weiß, wo diese Person ist oder dass diese Person auf der Straße verwest und dann aufgegessen wird oder komplett verwest einfach. Das sind Realitäten, mit denen die Leute gerade sich schlagen müssen und man kann gar nicht trauern. Also es ist nur noch Schock und das Einzige, was mir Hoffnung gibt, tatsächlich ist mehr oder weniger, dass es irgendwie nicht schlimmer werden kann als das und dass ich einfach tiefgläubig bin und denke, dass die Welt, so wie sie jetzt gerade ist, ja, dass das nicht unser Zustand für immer sein kann.
Habt ihr denn in Deutschland, in eurem Umfeld, eine Community, die euch dabei unterstützt? Also habt ihr hier das Gefühl, dass eure Freunde euch verstehen, euch begleiten, vor allem die, die nicht palästinensisch vielleicht sind, dass die eine gute Stütze gerade für euch sind in der Zeit?
Ich meine, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber wie geht's dir eigentlich, wenn du so Freunde siehst, wie sie ja feiern, irgendwie Restaurant besuchen oder reisen? Und wie geht's dir damit?
Also ich verurteile da niemanden, aber ich denke mir dann immer verrückt, wir leben in einer Parallelwelt. Also es ist wirklich, also unser Leid, mein Leid, dein Leid ist kein Einzelfall. Also ich kenne niemanden aus Gaza, der keine Toten in seiner Familie hat. Meine Freunde, Kommilitonen in der Uni, die sind da, also die können mich verstehen, die stehen zu mir, die unterstützen mich. Ich kriege aber auch vor allem auf Social Media viele Kommentare, die ja, die mir wünschen, dass ich, die mir auch den Tod wünschen.
Weiß nicht, also man kann niemanden und sollte auch niemanden etwas vorwerfen und das ist auch nicht niemals das Richtige, dass man anfängt, Menschen mit sich zu ziehen in seine Trauer. Im Gegenteil, als ich in Gaza haben mir meine Verwandten mehr Kraft gegeben, also sie haben mich aufgemuntert und sie haben immer versucht, Stärke zu zeigen. Mein Cousin hat mir gesagt, wenn wir Schwäche zeigen, dann geht es unseren Kindern schlechter, dementsprechend dürfen wir keine Schwäche zeigen. Und er hat nie gemeckert. Also, wenn er mal gesagt hat, dass was schlimm war, dann hat er das nur erwähnt, aber nicht irgendwie in Trauer ausgebrochen oder sonst etwas. Aber mir persönlich fehlt es extrem schwer. Also, ich projiziere leider, leider Gottes, projiziere ich. Also, wenn ich dann sehe, dass das Leben drumherum einfach normal weitergeht, während das, was ich in Gaza erlebt habe, eine komplett andere Parallelwelt. Ich komme bisher nicht drauf klar. Ich mache niemanden Vorwürfe, aber ich bin einfach nur schwer. Es ist für mich schwer verdaulich, weil dieser eine Monat, wo ich in Gaza war, der hat sich angefühlt, als wäre ich auf dem Planeten Mars gefühlt. Also es hat sich angefühlt, als wäre ich meilenweit von Deutschland entfernt und meilenweit von jeder Sicherheit, von jeder Zivilisation, weil der Tod alltäglich gewesen ist und ich jedes Mal, wenn ich schlafen gegangen bin, mit dem Bewusstsein schlafen gegangen bin, dass es vielleicht der letzte Tag sein könnte. Und das lässt es für mich ein bisschen schwer erscheinen, einfach das normale Leben wieder zu akzeptieren, solange der Krieg weitergeht und solange ich weiß, dass dieses Gefühl, was ich für einen Monat hatte, die Leute in Gaza jetzt seit 4 Monaten haben.
Ihr seid ja beide auch auf Social Media aktiv. Und wie geht's euch da? Habt ihr das Gefühl, dass ihr, oder ich sag das mal aus unserer Perspektive. Ich glaube, Michael und ich haben, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, hätten wir nicht gedacht, dass wir so viel Zuspruch bekommen. Und ich glaube, dass es für uns eine schöne Atmosphäre ist, die mal anders ist von der deutschen Berichterstattung, wo man das Gefühl hat, keinen kümmert's und im Westen ist die Zivilisation und nicht in Gaza, weil du vorher von Zivilisation geredet hast. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr das Gefühl, dass das, was ihr auf Social Media teilt, dass viele Leute da mit euch fühlen? Vor allem, würde ich sagen, Deutsche, die eigentlich sonst keinen Bezug dazu haben. Gibt es euch in irgendeiner Art und Weise Hoffnung, dass in der Gesellschaft die Leute eigentlich anders denken, als die Medien das darstellen?
Ich habe schon das Gefühl, und es gab ja auch einige Umfragen, dass die Gesellschaft das ganz anders sieht, als wie die Medien das berichten. Man bekommt zwar hasserfüllte Nachrichten, Entmenschlichung und auch Rassismus. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt zuvor. Aber mich macht das eigentlich nur noch stärker.
Also ich sag so, ich sehe das aus einer anderen Perspektive, weil für mich reicht das Wissen für eine Sache nicht aus. Worte reichen nicht aus, weil jede Stunde weitere Menschen in Gaza sterben und leiden und auf der ganzen Welt, nicht nur in Gaza, einfach aufgrund dessen, dass ich so stark sensibilisiert wurde durch meine Zeit im Krieg. Ich finde es schön, wenn jemand Solidarität zeigt. Ich finde es cool. Ja, also ich freue mich, natürlich freue ich mich. Aber für mich stellt sich dann die Frage, was wird aus dieser Solidarität? Jemand, der wirklich aufrichtig zu mir steht oder den ich meinen Freund nennen würde, ist keiner, der mir einfach nur sagt, dass er mich gut findet oder dass er sich für mich interessiert, sondern jemand, der mir auch mich unterstützt und mir hilft und versucht, das, was in seiner Macht ist, zu tun. Und das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer, weil ich kann es euch nicht beschreiben. Dieser Moment, wo ich aus Gaza rausgegangen bin, aus der Grenze, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also ich war nicht erleichtert. Ganz anders. Ich hatte nun keine Angst mehr um mein Leben. Aber dann gingen ganz andere Gedanken durch meinen Kopf. Vor allem, wie kann man diesen Krieg stoppen? Wie kann man diesen Krieg stoppen? Was kann man machen, damit dieser Krieg gestoppt wird? Und diese Hoffnungslosigkeit und diese konstante Bombardierung, dieses konstante, und dann noch, als wir in Deutschland zurück waren, jetzt, dass Deutschland sogar Waffen liefert, ja, die Waffen, die mich fast umgebracht haben, das macht einen am Ende so intolerant teilweise auf eine Art, weil man es nicht mehr tolerieren kann, wenn so Sachen irgendwie mit Halbherzigkeit angegangen werden. Also man kann nicht halbherzig sich quasi halbherzig für eine Sache einsetzen und dann erwarten, dass es ein Ergebnis hat. Und mir tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir reicht es nicht, wenn jemand mir sagt, schade um deine Familie, schade um meine Familie, aber was hast du gemacht? Oder was hast du zumindest versucht zu machen? Das ist halt immer die Frage, die ich dann stelle.
Die Folge dieser Einseitigkeit in Politik, Medien und sozialen Netzwerken ist ein Gefühl der Einsamkeit, das fast alle Palästinenser hier in Deutschland aktuell verspüren.
Aber ist es nicht was ihr vielleicht schon immer empfunden habt? Weil klar, es ist jetzt ein sehr krasser Fall, aber diese Doppelmoral Deutschlands dahingehend, wo verteidigen wir Menschenrechte und wo stehen wir für internationales Recht ein, war ja schon bereits vor dem 7. Oktober sehr klar.
Nicht nur Deutschland, also wenn ich da kurz einfügen kann, nicht nur Deutschland, fast alle Medien in Europa, in Amerika, sogar, also es ist, ich bin machtlos in dem Krieg, in diesem Krieg, weil es einfach Beweise ohne Ende gibt. Also es ist ein Genozid, den wir live miterleben. Also per Livestream, mehr oder weniger. Wir haben, es war glaube ich vor 2 Wochen, da ging die Ermordung von dem Kind Hind ging rum. Das war, sie hatte mit dem PRC Kontakt, mit dem Roten Kreuz. Und während des Telefonats hört man, wie die Soldaten auf das Auto schießen. und wie die Leute einfach ja kaltblütig ermordet werden. Und dann geht ein Team hin vom Roten Kreuz, was immer ihre Bewegung übrigens nur machen darf mit Erlaubnis des israelischen Militärs. Also sie kommunizieren mit dem israelischen Militär. Und der Rettungswagen, der hingegangen ist, um Hind zu retten, wurde auch bombardiert. Und ich dachte, zu dem Zeitpunkt war es für mich wieder ein Punkt, wo ich sage, diese Geschichte müsste eigentlich jeden aufzeigen, was gerade in Gaza passiert. Da dürfte es keine Diskussion mehr danach geben. Aber wie haben uns die Medien hierzulande dargestellt? Zum Beispiel, ich glaube, das war Washington Post, hieß es, Hind found dead in a car. Family found dead in a car.
CNN. Ja, beim CNN war das.
Jedenfalls wurde gesagt, ja, sie found dead in a car. Was heißt found dead? Wer hat sie getötet? Und warum ist sie tot? In einem Unfall, Autounfall? Es wird gar nicht klar. Also stellen wir uns vor, Palästinenser würden das machen. Was wäre dann los? Also da wäre eine ganz andere Konnotation da, ein ganz anderes Narrativ. Und wir Palästinenser, mit uns passiert sowas. Und dann ist einfach das Narrativ ein ganz anderes. Wir sind per Zufall gestorben, wir sind Nebenprodukte von sauberen militärischen Aktionen. Es geht nicht darum, uns zu vertreiben, es geht nicht darum, bei uns Schaden anzu. Die ganzen Schäden in Gaza und die ganze flächendeckende Bombardierung ist auch nur ein Zufall. Es ist nicht gewollt, trotz dessen, dass wir Aussagen von israelischen Politikern haben, wo sie klipp und klar sagen, wir wollen Gaza einnehmen. Wir wollen keine Palästinenser in Gaza haben, obwohl wir das haben alles. Trotz dessen ist die einzige Antwort Deutschlands und von Olaf Scholz ist, wir haben mit Israel gesprochen, sie bemühen sich. Ich meine, wenn wir diese Beweise haben, wenn wir diesen Krieg, diesen barbarischen Krieg haben und das vor unseren Augen sehen, dann noch Waffen liefern und dann sagen wir, naja, aber wir haben mit denen gesprochen, sie werden schon aufpassen. Also, muss man das kommentieren?
Ich glaube, für mich war so ein extrem einschneidendes Bild, war Anfang letzter Woche, also seit der Aufzeichnung, wir haben jetzt Mitte Februar, als ein Mädchen in Rafah durch eine Explosion weggeschleudert wurde und an einem Haken an einem Gebäude gelandet ist. Das heißt, sie hing von dem Haken runter und statt ihren Beinen hat man nur die Überreste gesehen. Also das waren, die Beine waren nicht mehr da und es hingen wirklich nur mehr die Gewebsfäden runter. Und am Anfang kannte man ihren Namen noch nicht. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass es eine Verwandte war von Hussam Smlot, dem palästinensischen Botschafter in London, der eh schon so unglaublich viele Familienmitglieder verloren hat. Aber ich weiß nicht, wieso, das Bild hat mich so rausgehauen. Also das hat mich wieder aus diesem Trott rausgebracht von, ja, man tut, man macht jeden Tag. Und hat einen wieder so daran erinnert, wie absolut grausam alles ist. Und ich frage mich, ob das auch was damit zu tun hat, dass wenn wir hier Videos bekommen und Bilder bekommen, dann bekommen wir die von zerstörten Gebäuden. Und ich finde zerstörte Gebäude, die sind fast Copy-Paste wie aus Syrien. Die haben damals schon Leute nicht interessiert. Und Leute verstehen auch nicht. Und ich meine, das habt ihr ja in Gaza, vor allem mit ihren Familien, dass wenn in Gaza Gebäude gebaut werden, dann ist es eigentlich ein Mehrgenerationenprojekt. Das wird nicht einfach so gekauft. Leute müssen wirklich über mehrere Generationen Geld ansparen. Das ist ein Zukunftsprojekt. Das heißt, wenn ein Haus zerstört wird, dann ist eigentlich die vergangenen Einnahmen mehrerer Jahrzehnte und von Familien ist da drin und verloren gegangen, wo es keine Versicherung gibt, die einem das wieder aufbaut. Aber ich glaube, diese Komplexität, das ist ja auch was, wo ich mich frage, das muss für euch wahrscheinlich extrem schwer sein, das rüberzubringen, oder dass es wird nicht ein Gebäude nur zerstört. Das ist anders als in Deutschland, wo du einfach einen Kredit aufnimmst, dein Haus baust und wenn was ist, wenn es einen Brand zerstört, dann hast du eine Versicherung im besten Fall.
Tatsächlich hat mein Cousin vor dem Krieg sein Apartment nach jahrelanger Arbeit, ja, und Sparen und so von seinem Vater und hier und da fertiggestellt. damit danach eine Panzergranate reinkommt, das den Boden kaputt macht. Und dann hat er die Wohnung verlassen und was jetzt ist, weiß er nicht. Und sein Auto ist auch dann flöten gegangen, sein Auto existiert nicht mehr, mit dem er seinen Lebensunterhalt verdient hat, obwohl er Anwalt ist, aber er muss Auto fahren, er muss Taxi fahren, weil er sonst durch seine Anwaltstätigkeit sich nichts ansparen kann. Leute haben nicht mal ihre Schulden abbezahlt, mit dem sie das Haus gebaut haben. Es ist unglaublich schwierig. Also mit einem Durchschnittseinkommen von $300 in Gaza kann man sich denken, wie lange es dauert, bis man überhaupt etwas zusammengespart hat, damit man sich überhaupt etwas aufbauen kann. Es gibt Menschen, sie heiraten in einem Zimmer im Haus ihrer Eltern und da leben mehrere Familien in einer Wohnung, weil es nicht anders geht.
Naja, wir haben jetzt extrem viel natürlich über die Vergangenheit geredet und über die Gegenwart, aber wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Habt ihr gerade das Gefühl, dass ihr überhaupt die Kapazität habt, über die Zukunft nachzudenken? Und wie weit im Voraus ist es denn gerade? Könnt ihr in einer Woche euch überlegen, was passieren wird, vor allem mit der Rafah? Oder habt ihr auch schon Gedanken an einen Wiederaufbau von Gaza?
Ich kann überhaupt nicht an die Zukunft denken, weil, wie gesagt, also das geht weiter, das Töten geht weiter. Gestern alleine 127 Personen, 127, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind keine Zahlen einfach. Und früher, wenn 127 Opfer zu beklagen waren, dann war es eine Riesenzahl. Jetzt hören wir das fast jeden Tag. Und die Leute leben komplett perspektivlos, haben immer noch die Probleme mit Essen, mit Wasser. Es wird immer schlimmer. Der Alltag, also in Gaza, ist katastrophal. Und ich selber bin an einem Punkt, wo ich versuche, mich nicht abzukapseln, aber in gewissermaßen irgendwie selbst zu schützen. Weil wenn ich zu sehr daran denken würde, dass immer noch dieser Zustand jetzt da ist und immer schlimmer wird, es gibt nichts, an dem man sich festhalten kann im Moment. Es gibt nichts, was einem Hoffnung gibt, außer ein Wunder von oben. Das ist das Einzige, was einem vielleicht Hoffnung geben könnte, dass man sagt, dass ein Wunder von oben kommt. Ansonsten ist an Zukunft überhaupt nicht zu denken. Also nicht im geringsten Maße ist an irgendeine Zukunft zu denken. Jetzt ist alles, was wichtig ist, dass die Leute sagen, ja, ich lebe noch. Ich habe überlebt. Und vor allem, wenn in Rafah die Bodenoffensive geführt wird, dann glaube ich, wird das nochmal alles überschlagen und wir werden so viele Tote haben. Wir werden so, es gibt keine Option, entweder Massaker nach Massaker nach Massaker oder die Leute, Ägypten macht die Grenze auf und lässt die Leute raus. Und dann haben wir eine Vertreibung. Also beides. Damals hat man auch den Familien gesagt, geht ein paar Tage und dann kommt wieder zurück. 1948, als meine Großeltern vertrieben worden sind. Meine Großmutter, ihr Bruder, wurde vor ihren Augen getötet. Und dann hat man der Familie gesagt, wenn ihr wollt, dass das Gleiche mit euch passiert, dann könnt ihr bleiben. Ansonsten geht jetzt. Dann könnt ihr mit eurem Leben fliehen. Und da werden diese ganzen Erinnerungen an die Vergangenheit wach. Und wir haben halt keine Perspektive, also wir sind mittellos. Wir können nichts mehr machen. Dieser Krieg scheint endlos zu sein und es scheint wirklich nicht aufzuhören, bis Gaza komplett zerstört ist, bis noch mehr Leute getötet werden. Ich weiß nicht. Sollen es 100.000, sollen es 200.000, wie viele sollen es denn sein? Ich weiß es nicht. Ich bin komplett überfragt, was das angeht. Wir können ja nicht mal unseren Verwandten helfen. Also, wir können denen nicht mal helfen, wir können nicht mal dafür sorgen, dass ihre Krise, ihre Nahrungskrise irgendwie beendet wird, weil die ganzen LKWs, die ganzen Spenden, die Leute an Hilfsorganisationen spenden, hängen an der Grenze fest, kommen erst gar nicht rein. Also, wie gesagt, das Einzige, woran ich glaube, sind Wunder von oben. Und dass sich irgendwie irgendwas passiert, so ein grundlegendes Ereignis, was das ändert. Aber es scheint alles einfach darauf hinzudeuten, dass noch viel, viel mehr Menschen getötet werden und dass entweder mehr Menschen getötet werden oder bald eine Vertreibung stattfindet, wo die Leute unter dem Vorwand der Evakuierung quasi Gaza verlassen müssen. Und ja, und dann wird es kein Gaza mehr geben und keine Rückkehr.
Meine Zukunft ist morgen Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Daher sehne ich mich nach einem sofortigen Waffenstillstand, der meine Familie Sicherheit bietet, damit ich mir keine Sorgen um Ebola-Gen machen muss. Ein solcher Waffenstillstand wäre ein erster Schritt, um das Leiden und den Tod von unschuldigen Menschen zu beenden. Doch darüber hinaus bedarf es natürlich einer politischen Lösung, die Sicherheit, Gerechtigkeit und Freiheit für alle Bewohner gewährleistet.
Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und so viel mit uns geteilt habt. Es ist gerade alles sehr, sehr schwer und wir wissen das sehr zu schätzen. War auch sehr bewegend für uns beide, glaube ich, das von euch zu hören.
Ja, für mich muss ich echt sagen, dass während der Aufnahme das schon jetzt eine der bewegendsten Podcast-Episoden war, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir euch nochmal zu Gast haben können. Und dass ja, es euren Familien gut gehen wird, auch in der nächsten Zeit, und sie weiterhin gesund sind, auch den Umständen entsprechend gerade wohlauf sind.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war mir eine Freude, an diesem Podcast teilzunehmen.
Vielen Dank. Ich danke euch für die Möglichkeit.